Popkultur Beichtstuhl. Herzlich willkommen zu einer Episode des Popkultur Beichtstuhl. Dieses Mal im dynamischen Duo mit Markus Mako Kopp.
Hallo.
Und Daniel Endstrasser. Michael Michi Baumgartner befindet sich im 14. Urlaub dieses Jahres. Aber der ist nicht weniger verdient als alle anderen Urlaube, auf denen er war bis jetzt.
Also ist gar nicht verdient, Urlaub? Oder was?
Was?
Also nicht verdient, so wie alle anderen.
Ja, doch schon verdient, oder?
Ja, schon, ja sicher.
Ja, aber ist er überhaupt Urlaub oder ist er beruflich unterwegs?
Hat er nicht gesagt.
Das kann man bei ihm auch nie so genau sagen. Weil der Michi ist permanent im Einsatz.
Also, dass am Handy dienstliche Sachen im Urlaub macht, ist sowieso immer wahrscheinlich, oder?
Naja, er ist ja sein eigener Chef. So gesehen.
Ja.
Quasi jeder Moment.
Das ist gut oder schlecht.
Ja. Naja. Wir haben uns da zu zweit zusammengefunden im Äther für ein klassisches Zweier-Vorgeplänkel. Und was da auf keinen Fall fehlen darf, sind als erstes mal Unterhaltungen über diverse Snacks. Und da habe ich diese Woche was Feines mitgebracht. Nämlich, das ist aber schon ziemlich, wie soll ich sagen, dieser Bourgeois-Snack. Der ist nämlich ziemlich teuer. Ich habe im Spar so, ich weiß nicht mehr, wie die Marke heißt, möchte jetzt auch nicht sagen, weil die bezahlen uns ja nichts. Da kann man sich auf alle Fälle so Wasabi-Nüsse in so einer klaren Verpackung kaufen.
Ah ja, kenne ich.
Ja.
Das eigenes Regal. Da gibt es noch so andere Nussmixes, glaube ich, oft.
Ja, genau. Und da gibt es so Wasabi-Nüsse und da gibt es noch so einen Fire-Mix, glaube ich, heißt der. Das sind so wie die Wasabi-Nüsse, nur mit Chili und mit so anderen Sachen. Mhm. Und was die noch haben, sind so riesige Maiskörner.
So, ja, also das ist, ja, sag mal was, kann ich.
Ja, das ist nicht Popcorn, sondern das sind so daumennagelgroße Maiskörner. Die sind irgendwie frittiert, glaube ich, oder was, was man mit denen gemacht hat. Gebacken oder frittiert. Mhm. Und das in Kombination, hey, da gehen die Geschmacksknospen über. Hey.
Ja,
das könnte man echt so, das würde ich am liebsten trinken. So wenn man smart ist, so eine trinkt in den Mund. Hey. Aber das kann ich mir echt nicht...
Smart ist trinken, also aus dem Rohr, ja.
Ja, genau. So könnte ich es mit dem auch machen. Nee, das ist wirklich ein saugeiler Snack, aber das ist sehr teuer. Da kostet auch so eine Packung, glaube ich, 5 Euro oder so.
Tach.
Das habe ich ansonsten snackmäßig.
Ich schaue mich gerade um bei mir in der Wohnung, wenn ich noch Überreste von irgendwelchen Snacks finde. Aber ich habe nichts, oder? Sehe ich das? Nein.
War das eine snackfreie Woche?
Nein, das. Ich habe so, weil du Smarties sagst, so Smarties Geburtstagstorte gegessen.
Ah, die also, ist ein Kühlregal.
Genau, Schoko mit so Smarties drauf. Boah, die hat mich positiv überrascht. Da habe ich gedacht, boah, die haben sich, also da sind alle Geschmacksverstärker rein, die es gibt, glaube ich. Also das schmeckt echt geil.
Mal, ich habe vor kurzem, weil du sagst, so Torten, ich habe vor kurzem auch so eine Fix-Fertig-Torte aus dem Kühlregal gegessen. Der hat es auf der Arbeit gegeben und die hat mir so gut geschmeckt, dass ich mir dann ein zweites Stück gegönnt habe. Und dann ist mir zum ersten Mal seit langem wieder so gegangen, dass ich mir gedacht habe, oh scheiße, das hätte ich glaube ich nicht essen sollen. Hey. Mir ist richtig, richtig nicht gut gewesen nach dem zweiten Stück. Das war so ein schweres, das war von der Konsistenz her wie ein Teller. So von der Schwere her, von der Dichtheit. Geil. Von der Dichte. Und da waren zwei Stückchen mit Kaffee, hey, das hat es mir dann nach dem Mittagessen, das hat es mir dann hat mir einen Rest gegeben. Hätte ich mich fast krank melden müssen. Ach.
Also Körper außer Gefecht, das ist so gerade so Verdauung. Das Gehirn gibt so den Befehl, alle Energie in die Verdauung, alles andere abschalten.
Zentralisiert.
Bei der Enterprise, hey, wir brauchen alles da in dem System.
Alles auf Life Support. Ja. Oh, boah, jetzt geht's gleich los hier mit dem Vorgeblänkel.
Ja.
Wir schauen ja momentan, weil du sagst Enterprise, wir schauen momentan Deep Space Nine. Und wir sind immer noch in der Phase, wir sind jetzt in der dritten Staffel, glaube ich, und es ist immer noch wie heißt der Chef? Spinni. Also der Chef von der Deep Space Nine, der Captain.
Ja, hat schon Bart? Ja, nein?
Nein, eben nicht. Eben nicht. Er hat immer noch Haare und keinen Bart, weil irgendwann switcht er dann auf Glatze und Bart.
Ja, dann wird's richtig geil, Harry. Oder was?
Hey, die Deep Space Nine Folgen, vor kurzem habe ich so ein Interview gesehen von die
Cisco,
Deep Space Nine. Cisco, genau.
Ja.
Von den Deep Space Nine Schauspieler. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Brent Spiner, der in Data spielt, der hat da, glaube ich, Regie geführt bei ein paar Folgen.
Mhm.
Wenn ich das richtig verstanden habe, weil er hat da in einem Interview auch über Deep Space Nine geredet und ich habe nicht genau gewusst, ich habe ein bisschen übersehen, was seine Rolle war bei der Serie. Weil er spielt ja nicht mit, aber entweder hat er ein Drehbuch geschrieben oder Regie geführt, keine Ahnung. Er hat auf alle Fälle auch in dem Interview in der kleinen Mini-Doku hat er halt auch eine Sprechrolle gehabt. Und da haben sie eben gesagt, dass sie das Gefühl gehabt haben, dass sie so die Zwischenserie sind, so der kleine Happen, der kleine Star Trek Happen zwischendurch zwischen Next Generation und Voyager. Weil ich glaube, dass also zumindest Next Generation und Deep Space Nine sind zeitgleich gelaufen, eine Zeit lang. Kurz, glaube ich.
Mhm.
Und ich glaube, dass auch Deep Space Nine und Voyager am Schluss dann überlappend waren. Ich glaube, das ist auch zumindest eine Zeit lang, kennt man jetzt auch täuschen. Auf alle Fälle haben sie gesagt, sie haben so das Gefühl gehabt, dass sie so der, ja, halt so das Substitut für Star Trek sind, bis halt die neue Raumschiff-Folge, Raumschiff-Serie anfängt. Aber hey, die Deep Space Nine-Folgen, die sind so gut. Das ist echt der Hammer. Die sind wirklich Next Generation überlegen. Ich habe mit dem nicht gerechnet, wie gut die Storys sind, die da erzählt werden. Weil das ist durchaus, was wir bis jetzt gesehen haben, also bis in die dritte Staffel, ich sage jetzt einmal, zwei Drittel aller Folgen sind top. Sind wirklich, wie die Geschichte erzählt wird, die Spannung. Da wird ja auch so eine übergreifende Story aufgebaut mit dem Dominion. Also die übergreifende Story, die alles ein bisschen verbindet, ist, dass ja die Cardassianer haben halt
die Kardashians, glaube ich, heißen
die. Die Kardashians, die Kardashians haben einen Planeten unterjocht und haben den dann freigeben und haben den der Föderation übergeben, so quasi als so zur Obhut. Und haben die Besatzung da aufgeben und haben sich zurückgezogen und die Raumstation ist ja kardassianische Bauart, also kardassianische Raumstation und die wird jetzt von der Föderation übernommen und da hat sich ein Wurmloch, ein stabiles aufgetan, wo sie ständig in einen unerforschten Teil der Galaxie reisen können, innerhalb von Sekunden oder Minuten sogar, also extrem schnell.
Ja.
Was glaube ich 50 Jahre Warp 9 wäre das, glaube ich, müssten sie reisen, dass sie, wenn das Wurmloch zu wäre. Also sie legen 50 Jahre Warp-Antrieb zurück innerhalb von wenigen Minuten durch das Wurmloch. Und auf der anderen Seite von dem Wurmloch, da ist sowas ähnliches wie die Föderation, nur so ein bisschen böse. Es Dominion. Und das ist jetzt so die Bedrohung, die da über allem ein bisschen steht. Das ist Dominion quasi der Föderation, so ein bisschen wie die Borg. Also die stellen halt so eine Bedrohung dar.
Mhm.
Und das ist so gut erzählt alles. Es macht echt sau viel Spaß zum Schauen, weil am Anfang denkt man sich ja, die ganzen Charaktere von Deep Space Nine, die sind alles ein bisschen kantig und ja, viele sind so latent unsympathisch am Anfang und die werden einfach sau gut erzählt. Das macht echt, die wachsen einem richtig ans Herz, obwohl sie zum Teil richtig, die werden richtig so, ja, jetzt nicht unsympathisch, aber so mit so Flaws, wenn die halt eingeführt. Und man lernt so ihre Ecken und Kanten dann aber so richtig zu schätzen im Laufe der Serie. Und ich war wirklich überrascht, ich habe das schon öfter gehört, dass Deep Space Nine so eine von die oder die beste Star Trek-Serie sein soll für viele. Und ich habe das nie, ich habe Deep Space Nine früher echt nicht oft geschaut, ich habe da nur vereinzelt einmal Folgen gesehen. Das hat mich nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht so cool gefunden mit der Raumstation. Ich wollte, dass da irgendein Raumschiff durch die Gegend fliegt und so.
Ja, das ist das so mit. Ich will, dass da immer was Unbekanntes, was Neues kommt. Und im Raumschiff ist halt das oft gegeben. So. Sind sie wieder wo in einem neuen System, müssen da auf dem Planeten. Und das macht, das passiert ja schon bei Deep Space Nine auch, aber trotzdem. Durch das, ja. Durch die Station denkt man, und ich habe das auch irgendwie falsch eingeschätzt und ich muss das auch nachholen irgendwann. Ja, das passiert also alles zwar nur auf der Station und damit ist es dann automatisch langweilig, was halt nicht stimmt.
Ja, was über, genau, was nicht stimmt, ja. Das Einzige, wo ich mir oft denke, bis jetzt bei den Deep Space Nine Folgen, die erzählen eine super Geschichte und dann merkst du, dass sie am Ende, wenn du schaust oft auf die Uhr und denkst, aha, jetzt sind 40 Minuten vorbei, boah, jetzt haben wir noch 5 Minuten und dann passiert voll viel, was eigentlich nur ein eigenes Abenteuer wäre, passiert abseits der Kamera. Und dann kommen Charaktere, die halt ihr eigenes Abenteuer erlebt haben, die tauchen dann auf und retten die Situation. Das ist echt oft, dass am Schluss es so hastig erzählt wird. Was das Ganze jetzt nicht unglaubwürdig macht oder so, aber man muss halt antizipieren, ja okay, die haben halt währenddessen ihr eigenes Abenteuer gehabt, was man nicht gesehen hat. Und wo du denkst, ja, da könnte man eigentlich einen Zweiteiler draus machen. Eigentlich wäre das, was das Ende wird oft so schnell abgebrochen, dass man sich denkt, boah, das hat die jetzt auch noch gern gesehen, wie es zu dem gekommen wäre. Da merkt man halt, ja, die haben halt weniger Budget gehabt oder weniger Zeit oder ja, haben sich halt einen Fokus auf andere Teile der Story lenken müssen. Und dann siehst du halt, hey, die haben sich so eine geile Geschichte überlegt, aber haben einfach nicht die Möglichkeiten gehabt, das voll zu erzählen, wie es sein könnte. Und das ist echt ein bisschen schade oft. Also man ist da nicht...
Es müsste ja eigentlich heißen, dass sie genug Leute so in die Writer-Rooms gehabt haben, aber in der Umsetzung hat es dann irgendwie war nicht genug Crew da, das alles zu filmen und zu bauen und so darzustellen, oder?
Ich glaube, es liegt nur an der Zeit, glaube ich, weil die haben halt auch nur so und so viele Folgen pro Staffel gehabt und ich glaube, dass das einfach der Screentime geschuldet war, dass das oft nicht... Und was noch komisch ist, die Raumstation ist ja riesig, aber aus irgendeinem Grund fühlt sie sich kleiner an als die Enterprise, weil die haben halt, wie du sagst, am Geld ist das halt, oder halt, ja, an die Kulissen und so ist das gelegen, du siehst halt immer nur die... Ich meine, du siehst bei Star Trek Next Generation einmal leider den gleichen Gang und so, aber du hast das Gefühl, ja, das ist ein riesiges Raumschiff. Aber bei Deep Space Nine, es fühlt sich kleiner an, aus irgendeinem Grund, wie die Enterprise, obwohl es viel größer wäre. Weil sie halt echt, ja, nur weniger Kulissen gehabt haben wie bei Next Generation. Aber ja, auf alle Fälle, Deep Space Nine ist ja eine wahnsinnige Science-Fiction-Serie. Taugt mir voll bis jetzt.
Wie viele Staffeln hat das? Weißt du es?
9. Ah.
9.
Ja.
Und hat das einen guten Abschluss, also mit so, ja, die haben das Ende gemacht, was sie wollen haben. Weißt du das auch?
Das weiß ich nicht. Ich meine, 9 Staffeln ist schon ganz ordentlich.
Ja, da wird es schon ordentlich zu Ende
gehen. Ja, das Ding. Glaube auch. Was halt,
es ist
was
ja halt so, ja, weil wir gesagt haben, so, wenn der Cisco sein Bart kriegt, dann wird es richtig nochmal besser. Ist das auch gleichzeitig, dass dann der Worf dazu kommt oder ist er davor schon da?
Jetzt ist er noch nicht da und ich glaube, dass die dritte Staffel auch die letzte bartlose Staffel war.
Okay.
Ich glaube, dann kommt der Worf eben.
Ja.
Wer immer schon von Anfang an dabei war, war der O'Brien.
Der knochenharte Hurensohn.
Ist das. Der knochenharte Hurensohn.
Boah, jetzt Moment mal. Ich lasse mich da live, während wir reden, die Untertitel generieren.
Ja.
Und dieses H-Wort ist gestandelt gewesen, das wollte er nicht hinschreiben.
Was für ein Programm läuft dir die Untertitel?
Das geht automatisch in Meet. Da kannst du das CC drucken und dann tut er automatisch Untertitel mit. Ich meine, es passt zum größten Teil nicht, aber ja.
Wir sind ja der super transparente Podcast, wir nehmen da gerade über Meets auf und wenn wir zu dritt aufnehmen, nehmen wir eigentlich immer über Zoom auf, gell?
Ja, aber da hat der Michi den Account. Und wenn ich da nicht eingeloggt bin über längere Zeit, dann muss er das bestätigen, dass ich einloggen darf und dann ist er nicht da, dann haut er es nicht hin. Und deswegen haben wir uns eine Alternative suchen müssen und das funktioniert gut enough, sage ich mal.
Ey, mir kommt vor, das funktioniert besser wie Zoom.
Die Qualität vom Audio ist sehr gut, muss ich sagen.
Ja, stopp.
Ja. Dass du die Kamera nicht anhast, das passt, oder? Weil meine ist zwar unscharf, aber ich bin da.
Ich habe die Kamera nicht an. Achso, ja. Warte mal. Das ist nicht normal.
Normal. Ja, vielleicht ist es auch besser so. Ah, ja, war besser vorher.
Ohne kann man aber besser.
Ja. Aber Deep Space Nine, ja. Nicht ohne Grund so das, wie sagt man da, der Geheimtipp immer, oder? Bei Star Trek gewesen.
Ist ein Geheimtipp. Ich glaube, dass das heutzutage, wenn du, also wenn du Core, wenn du von Star Trek nichts kennst und mit dem einsteigst, ich glaube, dass es halt viele abschreckt, weil es schaut halt schon sehr, sehr 90er-mäßig aus. Hm. Und was halt neu ist, die Next Generation und Voyager, das ist alles in Full HD bzw. 4K auf Netflix. Und bei Deep Space Nine haben sie extrem viel mit Computeranimation gemacht in den 90er.
Ja, da gibt es also, mal die Außenaufnahmen von der Station und so.
Genau, ja. Und das ist anscheinend der Grund, wieso es von Deep Space Nine keine überarbeitete Version gibt. Also das ist alles in SD, sagt man?
Ja, niedrig aufgelöst.
Also unter Full HD, weil sie die Computeranimationen aus irgendeinem Grund nicht aufbearbeiten können.
Oder man hätte ja, wenn sie das Quellmaterial und Anführungszeichen nicht haben, schaut es halt nicht so gut aus, aber es sollte schon auch gehen. Das ist ja bei Raumschiff Enterprise und so, haben sie es ja auch halbwegs hingekriegt, was ich weiß, oder?
Ja, es ist irgendwie komisch, dass das nicht, dass gerade Deep Space Nine den das Treatment nicht gekriegt hat. Schade irgendwie, weil es ist von der Qualität her schon auffällig schlechter wie als andere.
Bildqualität, nicht inhaltlich.
Bildqualität, ja, inhaltlich ja. Ist natürlich
da. Top. Ist das schon in 16:9 oder ist das noch 4:3?
Ist 4:3.
Ja.
Okay. Oh, Moment mal. Oder kann ich das gar nicht sagen. Nein, ist 4:3. Seinfeld, ich schaue das ja gerade, ich mache da gerade einen Rewatch.
Hm.
Und das ist auf Netflix in 16:9, was mir ein bisschen wundert, weil da muss Material.
Ja,
muss
zugeschnitten, ja, oder?
Ja,
Originalmaterial genau. War nicht 16:9. Ja.
Genau, und das haben sie aufbearbeitet und ich glaube sogar in 4K, was aber voll ist, dass das halt normalerweise, ja, das merkst du halt. Mhm. Aber sie haben es auf 16:9 umgeschnitten, genau, ja.
Ja.
Jo.
Dann erzähle ich gleich taufrisch von heute, was ich heute gemacht habe. Also normalerweise passieren ja meine Geschichten, das Videospiel habe ich gespielt oder das habe ich geträumt. Also die zwei Sachen passieren ja meistens. Aber ja. Heute ist was außerhalb von meiner Wohnung passiert.
Was?
Ja, also wir haben mit unserer Arbeitsgruppe von der Uni einen Ausflug gemacht. Und wir sind golfen gegangen in Eagles.
What?
Ja, weil einer von der Arbeitsgruppe tut Golf spielen und dann geht es halt einfacher, dass der sagt, okay, wir machen so eine kleine Führung, er sagt uns halt ein bisschen golfen, putten, abschlagen und dann am Ende haben wir die 9 Kurs Golf gespielt, wobei normal brauchst du die Platzreife.
Ja.
Und das haben wir dann so gemacht, er hat die Schläge bis zum Green gemacht. Und am Green, wo sein Ball liegen geblieben ist, haben wir dann auch unsere Bälle gedroppt. Und dann haben wir eigentlich nur, wir waren 6 Leute, also in 3 Teams aufgeteilt. Die haben sich dann untereinander, unter Anführungszeichen, gebattelt. Und er hat bis zum Green, hat er die Schläge gemacht, weil ich glaube, das darf schon Schnitt. So ein ungeübter. Ja, und wir sind damit die Golfkarts rumgedüster.
Geil.
Voll geil. Ja. Also das war cool, weil Andy, wir waren ja Park am See, Sommersportwoche 99 oder sowas?
Ja, warte mal.
98?
Ja, 99, ja.
99 haben wir auch einmal, wo andere sich körperlich betätigt haben und Kajak gefahren waren oder sowas, sind wir auch golfen gegangen. Aber das Park am See. Das war rein auch Abschlagen, Driving Range und, also a Driving Range plus bisschen Putten, glaube ich, haben wir auch gemacht.
Ja, wir haben dann aber schon ein ganzes Loch haben wir gespielt, oder?
Mit ja, das Eisen. War, glaube ich, auch nur ein. Also ein Loch, ja, da.
Ja, ja.
Aber das heute, wo ich halt war, das waren wirklich 9 Löcher mit Angaben Paar 3, Paar 4 und dann steht dann mit Handicap. Also wie schwierig das sein, weil es gibt ja das eigentlich an, wenn du Handicap von, das ist mir heute alles erklärt worden, 11 hast, dann ist es halt, schaffst du den Kurs, was da jetzt steht, in Paar 3 sollte heißen. Paar 3 heißt, in 3 Schlägen lochst du ein.
Mhm.
Und ich glaube, Handicap startet, glaube ich, bei 54 aus irgendeinem Grund. Und das Handicap ist nichts anderes wie, wie viel über Paar warst du, wenn du den Kurs beendet gehabt hast. Also den 9 Loch oder den 18 Loch Kurs. Wie viele Schläge warst du über die vorgegebenen Schläge?
Also beim Pen und Paper wäre es, wie viele Talentpunkte hast du zum Ausgleichen?
Ja, jetzt verstehen sie Leute, ja genau.
Jawohl.
Ja, auf jeden Fall am Anfang ein bisschen putten. Das ist eigentlich schon schwierig, weil man meint halt so, ja, am Green, da schlagst du halt drauf wie beim Minigolf, aber das Green, also das ums Loch rum, das, der letzte Fleck halt Gras, der ist halt, hat Steigungen, hat geht da ein bisschen links runter und man muss das halt lesen, das Green, somit. Okay, wenn ich jetzt da schlag, da rollt der Ball zwar, aber dann geht es halt ein bisschen bergab oder bergauf. Also es ist echt nicht einfach.
Okay. Und
dass du mal zum Green hinkommst, das ist ja für uns, für einen Normalspielenden, sage ich mal, praktisch. Also in der Anzahl der Schläge, die da angeben, sind unmöglich für einen Starter. Und dann haben wir halt angeschaut, wie der Arbeitskollege da abschlagt. Hey, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Allein das Geräusch, also was so wusch macht und der Ball so rausfliegt, wenn man den perfekt trifft. Hey, das ist schon, daran kann man sich gewöhnen, finde ich. Das ist
ASMR.
Ja. Also er hat dann auch so 2 Golfbags gehabt und hat schnallt man da hinten auf die Cards drauf. Ja, und dann sind wir da von Loch zu Loch gefahren. Also es, der Kurs, glaube ich, hat eben nur 9 Löcher. Normalerweise ist er 18. Ich habe da ein bisschen natürlich mein Mario Golf Knowledge gedroppt, ein bisschen. ja, aber das war echt einmal was anderes, weil typischerweise sind die Ausflüge mit, okay, es geht in die Brauerei oder wir gehen auf irgendeine Hütte oder so.
Ja.
Ja. Das war mal was anderes, hat mir voll getaugt.
Hey, da habe ich jetzt ein paar Fragen.
Ja.
Die Golfcards.
Mhm.
Sind die elektrisch betrieben?
Ja.
Waren die immer schon elektrisch betrieben?
Kann eigentlich nicht sein, oder? Ganz die ersten wahrscheinlich nicht.
Aber sind die dann mit so, aber das habe ich mir nämlich schon einmal gefragt, wo wir über zum ersten Mal, wo wir im Podcast einmal, glaube ich, das war die Outfit-Folge, da haben wir ja über Falling Down geredet, gell?
Mhm.
Mit dem Michael Douglas.
Ja.
Und da ist ja auch, das spielt ja eine kurze, da gibt es eine kurze Sequenz am Golfplatz.
Ja.
Und der Film ist von, ich sag Anfang 90er Jahr.
Ja, aber da haben sie sicher schon elektrisch gehabt.
Haben sie schon elektrisch gehabt?
Ich hätte jetzt gesagt, nach dem Krieg vielleicht ein bisschen.
Glaubst du, dass die irgendwann einmal mit so Verbrenner, mit so Mobilmotoren?
Ja, eigentlich nicht. Oder? Kann das gar nie sein, nein.
Da wäre die Frage, wann die überhaupt Golfcards eingeführt haben.
Ja. Und,
oder wie lange das einfach so ein Spaziersport war, weil die Strecken sind schon massiv, oder?
Boah, das ist schon. Das ist halt. Was, bis zum Loch, da geht es halt 100, 200 Meter so pro Ding. Und dann zwischen die Plätze, je nachdem, wie die weit weg sind, das kann nochmal ein bisschen dauern. Also, das wäre schon gegangen halt. Also, es ist nicht so, aber, dass man das nicht schafft. Aber mit Kart ist halt lustiger.
Wie weit ist vom Abschlag bis zum Green?
Ja, das sind eben abhängig von wie schwer der ist und wie viele Schläge brauchst, ich sage mal, 200 Meter so im Durchschnitt die meisten.
Ah, okay. Ja, okay, gut. Ja. Ja, das ist auf alle Fälle. Ja gut, wenn man die ganze Ausrüstung dabei hat, gell?
Ja.
Wenn man keinen Caddy hat.
Ja. Ja, das ist vielleicht das. Man geht da und dann muss man seinen eigenen Golfbag schleppen, dann ist es vielleicht wieder was anderes. Aber die habe ich auch oft so mit Rollen zum Ziehen, das.
Und war das so am Golfplatz, war da so, ich meine, ich kenne das jetzt nur von Gilmore Girls, war das so, oder von King of Queens, war dann so ein Country Club dabei?
Ja, am Ende, genau, so ein kleines Restaurant oder Bar mit so einem Shop und wo man, da war man dann noch essen danach, genau.
War das cool?
Das war so voll cool, hey. Das ist das, wo man denkt, boah, jetzt wäre schon was zum Entspannen. Da fährt man mit dem hin oder tut man ein bisschen, also blädeln sollte man natürlich nicht offiziell, aber ein bisschen schwäfieren, ein bisschen schlagen die Bälle und am Ende kommst du da zusammen und dann trinkst du noch was oder isst noch was und dann gehst du schlafen.
Ah, das klingt schon gut. Sollen wir die Platzreife machen zu dritt?
Ja. Ja, wieso nicht eigentlich?
Das ist mega teuer, glaube ich. Gell?
Dann habe ich gefragt, komm, 900 Euro ist im Jahr zum Zahlen. Was, ja, ohne Ausrüstung damn halt. Aber ich glaube, am Anfang kannst du vielleicht auch die Ausrüstung leihen. Aber das ist schon... Da gibt es andere Golfkurse bei uns in der Nähe. Habe ich gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Da zahlst du halt 2.500 Euro im Jahr.
Im Jahr 2.500 ja. Euro? Jetzt warte mal, jetzt fragen wir mal ChatGPT, was die Platzreife kostet in Österreich.
Ich kann mir vorstellen, dass das die auch direkt anbieten, auch die einige Golfkurse.
Hallo ChatGPT, was kostet in Tirol die Golfplatzreife? Jetzt schau mal.
Wow. Und? Was sagt sie oder er oder es?
Oh, das hat falsch. Warte mal. hab ich nicht verstanden. Was kostet in Tirol die Golfplatzreife? Schreibt immer Platzreife. Das ist doch jetzt einmal Podcast-Preismaterial.
Wieso nicht so bei Google direkt? Ich glaube, das geht schneller.
700, 600 Euro pro. Ein Golfkurs in Seefelden, Tirol. Gruppenkurs 12 Einheiten, a 60 Minuten, insgesamt 500 Euro pro Person. Das ist ja quasi nichts, oder?
Ja, das soll man das Livestreamen auch das machen.
Tja. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, das ist wesentlich mehr, was ich im Kopf habe. In meinem Kopf ist sowas von 5.000 Euro, dass das am Schluss kostet, was man, was
wenn
man
da mit allem fertig bist.
Ja.
Boah. Ja, warte mal. Hast du pro Einheit 500 Euro gesagt?
Ja, das ist...
Alles zusammen.
Warte mal.
Ja, dann ist ja eh über 5.000. 12 Einheiten, sorry.
Ah ja, okay, shit, ja. 1.000 Euro plus. Ja.
Ja.
Tja, vielleicht, wenn wir irgendwann, wenn die Patreons volle zuschlagen, wenn die Hockey-Stick-Curve kommt, dann wird das vielleicht noch was mit unserer Platzreife.
Ja, aber da werden die Zuhörer, glaube ich, wie sagt man da?
Abspringen.
Ja, wenn ich sag, und das, für das geben sie das Geld aus, dass die golfen können. Ja, sicher nicht.
Sicher das ist nicht. Vor allem ist Golf, glaube ich, ist die Podcast-ungeeignetste Sportart, die es überhaupt gibt.
Ja. Also das kriegt man ja wirklich gleich mit aus irgendwelchen Serien, oder? Wenn sie bei Curb Your Enthusiasm golfen und so.
Ich habe mein ganzes Golfwissen im Prinzip von King of Queens und Gilmore Girls.
Ja, und Mario Golf habe ich.
Ja,
Mario Golf. Und Game Boy habe ich das gespielt.
Ja, und Golf Clash auf dem Handy halt.
Ja, das kenne ich gar nicht.
Ja, das ist also Mobile-Ding. Hey. So, ja, okay. Golf auf alle Fälle.
Ja. Und eben, das ist zur Auswahl gestanden und so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, Arzelalm. Dann habe ich natürlich sofort gesagt, ich gehe doch nicht nochmal Arzelalm ein. Der letzte Mal fast in eine Schwitzkugel leimer gewesen oben. Dann habe ich gesagt, golfen gehen wir.
Ja, aber das ist auch, Marco, weil du halt keinen Alkohol trinkst. Weil du nicht das Belohnungsbier hast dann auf der Alm.
Ja. Ist das wert?
Es kommt darauf an, wie krass der Alkoholikertum ist. Okay. Also bei mir ist es schon wert.
Aber die Belohnung kann doch auch ein Kaspersknödel oder sowas sein, oder nicht?
Ja, aber so ein kaltes Bier.
Okay.
Ist schon.
Aber so ein kalter Kaspersknödel. Das wäre doch.
Ins Glas eingejammt.
Ja.
Ich habe das übrigens heute schon wieder. Ich muss mich entschuldigen, mein Lachen klingt sehr, sehr vergrätzt, weil ich schon wieder.
Weil er grätzt ein bisschen.
Ich bin ständig irgendwie heißer. Seit meiner Hochzeit, da habe ich mir die Stimme ruiniert, vor lauter Johlen und Krönen.
Ja, aber das ist jetzt ja lang her schon.
Ja, da war ich krank und hab dann war heißer und habe dann gegen die Heiserkeit angeschrien bei Dingen. Das hat man, ich war halt beim HNO-Arzt und der hat mir dann arrestiert, dass meine Stimmbänder im Eimer sind.
Ja. Übrigens, der Golfplatz ist ja genau gegenüber von der Batschakofel-Talstation, wo du ja deine Hochzeit gefeiert hast.
Oh, echt jetzt? Ist das
ja,
da?
Das ist genau da. Ein Stück die Straße runter und links rein. Ja, da ist das. Total, cool. Also ich bin ja da nie, aber viele haben gesagt, die sind oft Batschakofel, aber das haben sie nicht gewusst. Das ist einfach da hinter die Bahn, ist schon der Golfkurs.
Ah, okay, nice.
Ja.
Das Hausberg hat es geheißen, wo mir die Hochzeit gehabt habe. Kostenlose Werbung, empfehle ich jedem zum Heiraten. War sehr schön.
Aber vielleicht gleich auch mal heiraten. Also nicht öfter heiraten, gleich wegen dem Event da, oder?
Ja, man kann ja die gleiche Person nur einmal heiraten.
Das stimmt.
Ja, man kann
jetzt. Gibt es da ein Limit, wie oft man das machen kann?
Nein, das kannst du jetzt ja machen.
Einmal im Jahr.
Du kannst es zweimal im Jahr machen.
Ja. Da bin ich schon jetzt gerade beim richtigen Thema. Mhm. Kennst du Halbgeburtstag?
Oh, was?
Ja, also genau 6 Monate vor deinem Geburtstag ist halt der Halbgeburtstag.
Nein, das kann ich nicht.
Ja, ich habe das auch nicht gekannt und dann, ich glaube, Leute feiern das sogar, den Halbgeburtstag. So vor der Red Flag, oder?
Ja, jetzt erzähl einmal, was sind die Umstände, dass du auf das gekommen bist?
Ja, jemand hat geschrieben, hey, ich habe heute Halbgeburtstag.
Wow, und sofort gelöscht, geblockt.
Nein, das nicht. Aber ich habe auch schon vom Monatsgeburtstag gehört, das ist noch schlimmer. Also, jeden Monat an dem Tag halt, bei mir ist der 18.
Ja, hey,
Doppel-Red Flag.
Ja, mit so Jubiläen und so, da bin ich irgendwie, mal Gott sei Dank ist da die Rebecca auch so. Wir haben uns gegenseitig geschworen, dass wir so Valentinstag und Hochzeitstag, dass wir das absolut minimal nur begehen. Weil es gibt ja Bärchen und das soll jetzt kein Shaming sein und da bin ich ja absolut dafür und das soll jeder so machen, wie er will. Aber die feiern ja ihren Tag des Kennenlernens beziehungsweise des Zusammenkommens und der Hochzeit.
Ja.
Das würde mir den Stress, den ich da hätte.
Puh. Das spare ich mir doppelt. Also alles spare ich mir da.
Ich merke mir ja kaum meinen Hochzeitstag.
Oder mein Geburtstag.
18. November.
Nein.
Aber November.
Nein, nicht einmal. Ich habe gerade vorhin gesagt, dass ich am 18. habe. Also das Dezember.
Ja. Hab ich schon vergessen.
Wow. Ja, letztes Mal hat mir deine Frau früher gratuliert als du zum Geburtstag.
Ja, das stimmt. Da hat sie sich auch sehr hämisch gefreut. Die hat mich wirklich schallend ausgelacht deswegen.
Ja. Aber das ist doch heutzutage, hat doch das jeder im Handy eingespeichert, oder? Das siehst du ja einen Monat vorher schon, oder Jahre vorher. Jahre, ja, jedes Jahr. Im Kalender nicht? Verwendest du den Handykalender nicht?
Wohl, doch, ich verwende es auch. Da steht es halt rein, aber ich bin einfach ein messy boy.
Ja, aber du hast jetzt andere Dinge, um die du dich kümmerst. Zum Beispiel Fallout Podcast. Wieder, oder?
Fallout?
Ja.
Oh ja. Ah ja, Fallout, hey. Oh, das ist
ein gutes. Ja, wenn der Michi nicht da ist, reden wir Fallout, oder?
Hey, wie hoch sind die Chancen, dass du nur jemals in Fallout 76 einsteigst?
Ja, quasi null.
Mann, aber es ist doch kostenlos.
Ja.
Ey, das wäre ein richtig cooles Ding zum Loki einfach mal ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das macht so viel Spaß, das wäre zu dritt so geil.
Aber jetzt kannst du noch erinnern, und ich glaube, das wird da auch passieren, haben wir mal Dying Light zu zweit gespielt.
Ja, stimmt.
Und der Aufbau bei Dying Light ist, man nimmt eine Quest an, muss dann irgendwo hin, schließt die Quest ab, kommt zurück zum Hauptquartier und dann ist das passiert, wo ich immer warten habe müssen, ist, hey, der Händler hat neues Zeug. Hey, cool, lass mich mal da kurz schauen.
Ja, genau.
Und ich dachte, das ist eh nicht so viel besser. Ich habe ein Schwert, ich schlage die Zombies mit einem Schlag von oben nach unten durch. Das passt schon. Also ich muss jetzt da nicht min-maxen. Da ist bestmöglich rausholen. Ja.
Ja, aber so, okay, gut. Jetzt müssen wir das einmal für die Hörerschaft aufdröseln. Man darf erstens, der Mako und ich haben sehr unterschiedliche Gaming-Skills. Gell?
Okay.
Und wenn wir zwei Dying Light spielen und wir kommen in einen Kampf, dann schaut es beim Mako so aus, dass er in seinen Controller und seine Ausrüstung unter Kontrolle hat und mit einer Waffe, die einfach wahrscheinlich nur ein Fünftel der Stärke hat von meiner, weil ich habe immer beim Händler die brandneuesten, geilsten Waffen gekauft und der Mako halt nicht. Aber der Mako hat seinen Scheiß halt unter Kontrolle und hackt mit seinem unterlevelten Schwert halt die Gegner zu Brei, während ich da stehe und klicke, die klicke, die klicke, die klicke in meinem Stress die Taschenlampe 10.000 Mal ein- und ausschalte, bis ich draufkomme, hey, ich schlag gar nicht zu, ich schalte die Lampen ein und aus. Verstehst
du? Ja, ich weiß, du verpackst das jetzt so in einem Kompliment für mich, damit ich das
jetzt ja, aber nicht das so war weniger genau schlimm finde. Es war genau die Szene, wo mir ja. Dying Light gespielt hat.
Boah, Dying Light. Und jedes Mal, wenn ich was finde, auch wenn es ein Radar gibt rechts oben, wo man sieht, wo der Kollege ist oder sein Name in der Spielwelt angezeigt wird, wo bist du? Wie komme ich da hin? Ja. Bist du? Ich bin ein Stück über dir.
Das ist so, ich stelle mir das so vor, wenn wir zusammen so ein Open-World-Spiel spielen, so wie Dying Light damals.
Oder dann Fallout so vor, 76.
Oder dann Fallout so, als ob du mit jemandem am Weg wärst, der volle High ist. Hallo, oder du bist der SpongeBob und ich bin der Patrick. Okay. So stelle ich mir das vor ein bisschen.
Ja. Ja, aber vielleicht, okay, vielleicht passiert das doch einmal noch, Fallout.
Ja, weil jetzt.
Ja, aber du hast ja unsere Zimmer eh schon eingeräumt wahrscheinlich, gell?
Find nein, jetzt pass auf. Es hat ja das ziemlich massive Update gegeben, wo sie den Baueditor für die Basen verbessert haben. Und ich habe das ja letztes Mal schon, oder ich glaube im letzten Folgeblänkel habe ich glaube erzählt, dass sie jetzt eben das Placement von den ganzen Gegenständen, das war ja wirklich saumäßig anstrengend, weil du hast halt die meiste Zeit beim Bauen ist draufgegangen, weil du ein Objekt, du hast halt schauen müssen, wenn du ein Objekt bauen willst, dann ist das vor dir in der Luft geschwebt und du hast es erst setzen können, wenn es blau umrandet war. Und das ist halt, sobald es irgendwie mit einem anderen Objekt kollidiert ist oder sobald es irgendwie keinen Boden unter die Füße gehabt hat, viele Gegenstände haben einfach eine Basis braucht, wo sie stehen und so, waren die halt immer rot umrandet und wenn es rot umrandet ist, kannst du nicht setzen. Und das war halt wirklich sau anstrengend. Das war die Hälfte, also das war maßgebliche Zeit, war einfach Millimeter für Millimeter die Ecke abzuscannen, wo das Aquarium jetzt hin kann. Bis es endlich, weil es ist ja oft nicht gesnappt in seinen Platz, wo es quasi stehen kann, sondern du hast wirklich so abscannen müssen, so ruckel die mit dem Joystick, ja, wo kann ich es denn hinsetzen, so Millimeter für Millimeter. Und das ist jetzt wirklich extrem viel besser. Also das haben sie so cool gemacht jetzt, dass du wirklich jedes Objekt kannst auch mit jedem anderen kollidieren lassen und sie auch ineinander bauen, wenn du willst. Also kannst du jetzt wirklich 10 Sachen ineinander stecken, irgendwie so. Und das Bauen ist jetzt extrem viel leichter. Das Einzige, was immer noch anstrengend ist, und ich verstehe nicht, warum sie das machen, ist, dass das so eine sehr begrenzte Anzahl aus den Gegenständen, die du setzen kannst. Und ich weiß schon, das ist wahrscheinlich, was nicht, im Speicherplatz geschuldet oder so. Oder im
ja, Server. Oder dass du irgendwann mal mehr zahlen darfst, und dann wird das Limit erhöht, so im Anschnitt.
Ja, weiß ich nicht. Das war bei Fallout 4 schon so, wo du das offline gespielt hast.
Ja, okay.
Und das hast du aber durch einen Exploit, hast du das unendlich quasi nach oben treiben können. Und das Spiel ist trotzdem gelaufen. Ja, da frage ich mich ein bisschen, warum das das sein muss, dass sie das so begrenzen.
Ja, weil sie das jetzt speichern müssen für die. Sagen die, nein, das sicher nicht.
Sicher nicht. Mit was sollen wir weitermachen? Sollen wir den Trailer besprechen?
Ja, gern.
Der Guillermo del Toro hat eine neue Produktion von Netflix, und zwar Frankenstein. Und das fängt jetzt da ist vor Monaten schon der erste Trailer rausgekommen. Das habe ich eigentlich, den habe ich nicht mitgekriegt oder habe ich nicht gesehen. Und jetzt ist vor wenigen Wochen, glaube ich, ist der zweite Trailer gekommen. Und das wird ein Netflix-Film. Und zwar eben eine Frankenstein-Verfilmung. Und boah, ich bin ziemlich gehypt, weil der Trailer schaut wirklich geil aus.
Ja, da siehst du, boah, da ist Kohle drin. So schaut der aus.
Ja.
Die Sets, ich meine, das ist vieles Computer, trotzdem Kostüme, alles. Also da ist Kohle drin, ja.
Es spielen mit der Oscar Isaac als Victor Frankenstein, den die meisten, sage ich jetzt mal, von Marvel, wie heißt es?
Moon Knight
kennen, genau.
Oder Star Wars.
Oder Star Wars, genau. Dann spielt der Christoph Waltz mit. Felix Kammerer.
Den man von Österreich kennt.
Den man aus Österreich kennt, ja. Felix, ja, den kennt jeder, gell? Christoph Waltz. Ja, den kennt jeder. Und in der weiblichen Hauptrolle die Mia Goth. Die habe ich jetzt nicht gekannt vorher.
Vom Namen kenne ich sie, aber ich weiß nicht, wo die mitgespielt hat.
In ihrer Filmografie sind die letzten Einträge Infinity Pool, Pearl, X und The House. Also das sagt mir jetzt nicht viel.
Das ist nur X?
Ja.
Geht es um Twitter oder worum geht es da?
X ist Slasher-Film.
Okay.
2022. Also Suspiria, das Suspiria-Remake. Das war, glaube ich, ziemlich ein Erfolg. Der ist, glaube ich, von den Leuten auch ziemlich gemocht worden. Aber ja, keine Ahnung. Also sie habe jetzt, ich kenne sie ja vom Ausschlag her jetzt nicht so eine Rolle. Mhm. Und die männliche Hauptrolle neben dem Oscar Isaac spielt der Jacob Elordi. Der schaut aus wie ein 60er-Jahr Rock'n'Roll-Star. Ich kenne ihn leider auch nicht. Der hat in Pirates of the Caribbean in Salazar's Rache mitgespielt. Ich könnte aber nicht sagen, als was. Und die letzten Einträge von ihm waren Saltburn, was, glaube ich, der Michi ganz gut gefunden hat, gell? Michi kennt den Film. Der ist
haben wir mal drüber geredet, ich weiß es nicht. Kann sein.
Ja. Und Oh Canada. Und Priscilla. Okay. Genau.
Also der spielt Frankensteins Monster.
Der spielt das Monster, genau.
Okay.
Jetzt, ich bin auf den Trailer gekommen, weil ich eigentlich einen anderen Frankenstein-Film gesucht habe, weil ich vor kurzem einen Trailer gesehen habe mit dem Christian Bale. Und der macht ebenfalls einen Frankenstein-Film, der heißt The Bride. Und das ist keine Netflix-Produktion, das ist ein Film von, jetzt muss ich schauen, wo der gemacht wird. So, was? The Bride, Frankensteins Braut. Die Maggie Gyllenhaal macht da Regie und hat ihn auch geschrieben und hat von Warner Brothers Pictures gemacht. Und da spielt eben der Christian Bale, Frankensteins Monster. Der kommt aber 2026 raus. Hm. Und ich bin nur zufällig jetzt auf die Guillermo del Toro Produktion gestoßen. Die hat mir aber wirklich, der Trailer hat mir echt sauber gefallen.
Ja. Klingt, hast du mal das Buch gelesen?
Eben, nein, nix. Ich habe überhaupt gar keinen Kontakt bis jetzt gehabt. Ich habe weder einen Frankenstein-Film ganz gesehen. Ich glaube, das meiste an Frankenstein-Content, das ich jemals so gesehen habe, war bei Benny Dreadful. Mhm. Weil da eben der Victor Frankenstein und sein Monster eben auch eine Rolle spielen.
Ich glaube, am meisten Frankenstein-Lore und Anführungszeichen war sie von Castlevania, wenn der als Gegner auftaucht. So.
Kommt er davor?
Ja.
Ach, cool.
Also bei den neueren Metroidvania ist halt so ein normaler Gegner oft. Und bei den alten, glaube ich, ist er sogar wirklich ein echter Endboss gewesen. Also er kommt fast in jedem Spiel vor, Castlevania. Da kommen ja auch Mumien vor und Skelette, was schön ist.
Ah.
Das typische Monster Tree oder wie sagt man da? Monster Mash.
Mumien, Frankensteins Monster, das Ding aus dem Sumpf, Werwolf.
Stimmt, Werwölfe.
Dracula.
Vampire natürlich.
Ja. Das war's eigentlich.
Ein Unterseemonster vielleicht.
Ja, ja, eben, genau, nicht das Ding aus dem Sumpf, sondern genau so Unterwassermonster, genau.
Ja. Was ja der Ding auch gemacht hat, Guillermo del Toro. Shape of Water, na, wird er geheißen?
Mhm, genau, Shape of Water, ja.
Die Überleitungen.
Ey, ich freue mich da sowieso drauf. Der Typ hat so viele geile Fantasy-Filme gemacht. Der Hellboy, Shape of Water, Pan's Labyrinth. Also ja. Ich bin schon echt, Dinger der Jahr gemacht, den Kaiju-Film, Pacific Rim.
Stimmt, geil.
Ja.
Dann hat er bei Death Stranding auch mitgespielt. Also, ich meine, da hat er nicht selber viel gemacht, aber sein Charakter, oder ein Charakter, der genauso ausschaut wie der Guillermo del Toro. Weil der cool. Hideo Kojima, ja, der mag das halt. Weil zum Beispiel in Death Stranding 2 spielt ja der, wie ist er von Mad Max, Frank Miller?
Mhm.
Ja, der spielt da auch eine Rolle. Also der ist halt Hollywood-affin, sagt man.
Mhm.
Dass er halt immer irgendwelche Stars kriegt für seine Spiele, was ich auch cool finde. Norman Reedus spielt ja bei Death Stranding.
Stimmt, ja, genau, die Hauptrolle, ja, stimmt. Das habe ich ganz lang, ich habe das am Anfang, ich weiß noch, wo Death Stranding, die ersten Trailer rausgekommen sind, habe ich das am Anfang mit, wie heißt das Zombie-Spiel mit dem Biker?
Days Gone?
Days Gone, genau. Das habe ich immer mit Days Gone verwechselt. Huh. Das spielt, bei Days Gone spielt aber nicht auch der Norman Reedus mit, oder?
Nein, immer der. Nein, der schaut vielleicht ein bisschen ähnlich, auch nicht unbedingt.
Ja, ich bin immer gemeint, dass, das Days, dass der bei Days Gone mitspielt, da am Anfang.
Nein, das rausgekommen ist. Aber das habe ich sogar durchgespielt, Days Gone. Das ist besser, als die Leute damals irgendwie gesagt haben mit, was ist das? Dumm.
Biker, das hat, immer Biker. Das hat schlechte Kritiken gekriegt, gell?
Ja, aber ich habe das schon ganz geil gefunden.
Aber das war so eins von den ersten Spielen, das so große Massen dargestellt hat.
Oder? Ja, das war ein Selling Point damals. Und im Spiel kommt es ja gar nicht so oft vor, muss man sagen. War mal schon, aber ja, war schon das ganz geil.
War, glaube ich, ein bisschen zu der Zeit, wo World War C von Brad Pitt rausgekommen ist, oder das war das weit vorher? Uff. Weil da war es ja auch schon so, dass in dem Film zum ersten Mal so richtige Berge an Körpern dargestellt
wurden. Aber da hat es auch ein Spiel gegeben, wo das schon war. Das World War C Computerspiel. Das war auch Spiel? Geil. Das war so wie Left 4 Dead. Halt mit so einem Monster, also Zombie.
Der Guillermo del Toro hat einmal im Interview gesagt, wo er Pacific Rim gedreht hat, da gibt es eine Schauspielerin, ein kleines asiatisches Kind, das eben einen Charakter spielt, wo sie Kind war. Das ist so ein Rückblick eben. Und das kleine Mädel, das hat nur, ich glaube, nicht besonders gut Englisch kennen oder nur Japanisch oder so, jetzt weiß ich nicht mehr. Und bei den Dreharbeiten hat das ihren Namen von ihm nie sagen können. Guillermo del Toro war halt für das kleine Mädel schwierig zum Aussprechen. Und dann hat sie sich aber geschämt und dann hat sie gefragt, ob sie Totoro-san sagen darf, weil er so eine Figur hat. Weil er vom
Körper ist, ja, genau.
Weil er so groß und dick ist. Und dann hat sie immer Totoro-san zu ihm gesagt. Weil er wie der Totoro ausschaut.
Wow.
Ganz nett, hey.
Finde ich gut. Solche Anekdoten zu Filmen hören. Also nette, meine ich. Gibt noch nicht nette Anekdoten. Willst du noch was erzählen?
Nein, das mach du mal weiter.
Boah, ich habe mir da meine Steam-Library offen, weil über was wollt ihr reden? Es läuft gerade Steam Next Fest und da gibt es ja voll viel Demos und Zeug und da habe ich mir ganz viel angeschaut. Also ganz viel so Shooter im Pixel-Look. Aber was ich jetzt gerade, bevor wir gestartet haben aufzunehmen, runtergeladen haben, ist Ark Raiders. Was sowas ist wie, das Genre ist ja recht, unter Anführungszeichen, recht neu, Extraction-Shooter. Sagt ihr das was?
Ich habe noch keinen einzigen gespielt, aber ich weiß nicht einmal ganz, ich habe das schon oft gehört, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert.
Ja, das geht darum, dass du Ressourcen sammelst in einer Map, wo auch andere Spieler sind, aber auch computergesteuerte Gegner. Und du musst gewisse Quests erfüllen mit, hey, bring mir irgendwas von dem Material, komm irgendwo hin, bring mir irgendwas. Und während du das machst, kannst du auf andere Spieler treffen. Und bei Ark Raiders ist es so, ich glaube, die meisten sind halt, wenn es ein anderer menschlicher Spieler ist, ja, die wollen die natürlich umbringen, weil Internet, ja. Aber du könntest theoretisch auch mit Voice Chat halt dem sagen, hey, ich bin ein Freund, lass uns zusammen da jeder sucht sein Ding und wir lassen uns in Ruhe. Was ich eigentlich ein ziemlich geiles Konzept finde. Aber ja, ich habe es erst jetzt eine Viertelstunde gespielt und da ist genau einmal passiert, dass ich einen anderen Spieler gesehen habe, der hat mich sofort niedergeballert. Also da hat es nicht funktioniert. Da habe ich nicht einmal im Voice-Chat irgendwas sagen können.
Okay.
Da war ich schon weg. Aber das schaut ziemlich geil aus. Das ist so eine Welt, wo die, es schaut so aus, als wenn die Roboter die Oberfläche von der Welt so beherrschen und die Menschen unter der Erde leben. Und dann brauchen sie dann immer Ressourcen und dann gibt es die Raiders und die gehen halt rauf mit so einem Lift und sammeln Zeug ein und eben die Roboter sind halt die Gegner, die nicht vom Menschen gesteuert sind und die schierst halt nieder, findest bessere Ausrüstung, sammelst das Zeug ein und was bei so einem Extraction-Shooter fast immer ist, wenn du stirbst, das ist alles, was du mitgehabt hast, verlierst meistens. Außer es gibt so Slots, wo man irgendwie sagen kann, okay, alles, was da drin ist in deinem Inventar, das verliert man nicht. Aber der Reiz daran ist halt, okay, du bist volle, dein Rucksack ist voll mit Items und du musst da jetzt noch Extraction. Und deswegen hast du da so, und da musst du zu irgendeiner Stelle hinkommen, irgendeinen Lift rufen wahrscheinlich. Der ist dann ziemlich laut und die meisten in der Umgebung hören das und können dann nur am Ende die abziehen und sagen, ja, jetzt, ja, jetzt schließe ich mal alle nieder und hol mir das Zeug. Und da können halt ziemlich komplexe Situationen entstehen mit, schaffe ich es irgendwie zwei Gegner, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, während ich extract. Also das ist so wie in früheren Battle Royales, so dynamisch, dass da so die Kämpfe entstehen, aber mit ein bisschen einem anderen Konzept. Und ich muss noch ein bisschen mehr spielen, aber es schaut ziemlich geil aus. Es sind von Ex-DICE-Leute, also Ex-Battlefield-Leute machen das. Die was auch schon The Finals gemacht haben.
Und ja. Ich schaue mir das jetzt gerade an, während du jetzt da davon erzählt hast. Das schaut ja unfassbar gut aus.
Also Grafik ist echt geil, ja.
Und das hat so ein bisschen so einen 70er-Jahr-Look, oder?
Genau, ja, das Equipment und so und das Videomaterial ist halt oft so VHS-mäßig, schaut aus. Und der Ursprungstrailer, wo sie es angekündigt haben, das war auch auf so ein, also ein bisschen futuristischer war es dann noch, aber auch mit VHS-80er-Look.
Ja. Ja, auch das Logo schaut so,
ja, als wenn so die ersten VHS oder so irgendwas.
Das 70er-Jahr. Ich meine,
das hat keine Schwarz-Weiß davor gegeben, aber ja, jetzt in Farbe so ungefähr.
Es erinnert, obwohl es nichts damit zum Tun hat, also wirklich gar nicht, aber aus irgendeinem Grund erinnert es mir ein bisschen an Deathloop vom Look
her. Ja, Deathloop geht aber auch ein bisschen, genau, für den, an den Look ran. Also.
Schon, oder? Die Farben zumindest sind so cool. Ja, das schaut echt cool aus. Ich wünsche mir manchmal so, ich darf wieder mal gern. Das ist jetzt nur, das hat keine Story, oder? Das ist nur ein Extraction-Shooter.
Genau, also es gibt schon Quests und Zwischensequenzen, also ein bisschen Story gibt es schon, der halt erzählt, wie es dazu gekommen ist, glaube ich, in der Welt und so. Aber es ist primär daraus ausgelegt, so den Nervenkitzel von, boah, ich habe so viel Schocke und schaffe es noch raus.
Ich habe so viel Schocke. Wenn ich das sehe, ich würde gerne mal, ich bin da einfach nicht, meine Skills sind zu, ich halte den Stress nicht aus. Wenn ich so einen Haufen Zeug habe und ich muss dann, wir haben ja mal, es hat ja von Warzone, hat es ja auch so.
Da gibt es auch so einen Modus, ja, genau.
Genau. Und das war irgendwie stressiger wie das normale Battle Royale, weil du eben so Zeug sammelst und dann fühlst du dich voll gut und du kennst mich ja, mein Loot-Gear. Und dann kann alles weg sein. So, das macht mich fertig. Ich weiß nicht. Ja. Ich würde gerne mal wieder so ein großes Open-World-Shooter-Game spielen, so wie The Division oder so. Aber bei The Division, das taugt mir irgendwie vom Setting her nicht.
Aber The Division hat auch so einen Modus gehabt, wo man auch in so eine Zone gegangen ist, wo dann plötzlich gegnerische Spieler waren und da hast du auch was sammeln müssen und dann abhauen.
Ja, stimmt. Beim ersten war es, glaube ich, überhaupt so in Manhattan Downtown, oder?
Ja, irgendeine Dark Zone oder so hat es gegeben, genau.
Genau, ja, stimmt. Das war die PvP-Zone, glaube ich, gell?
Ja, wo genau.
Ja. Na, so, wenn ich das sehe, Ark Raiders, so ein Spiel, ich hätte gerne wieder mal so ein Open-World-Shooter irgendwie. Von, wie hat das geheißen?
Ja, aber Borderlands auch gerade rausgekommen. Wäre das nichts für dich?
Ja, bei Borderlands, da spawnen halt alle Gegner immer wieder, oder?
Ja, ja.
Da
klärst du jetzt nichts
sozusagen. Ja, also eben. Das finde ich so. Ja, da bin ich auch schon wieder, das schmeckt mir auch schon wieder nicht.
Ja, aber wobei, ich habe am PC Stalker 2 mal runtergeladen, da müsst ihr jetzt nochmal weiterspielen, da ist das ein bisschen so.
Vielleicht. Ah, Stalker 2, das ist sogar im Game Pass, gell?
Genau, also Ark Raiders halt für allein.
Ah, geil,
Setting ist schon anders, aber.
Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber jetzt kommt eh bald Outer Worlds
2. Ja, da bist du dann da drin.
Da bin ich irgendwie, mir tut es jetzt schon leid, weil ich habe jetzt, merke ich schon, ich habe Star Wars Outlaws ein bisschen liegen lassen schon wieder.
Ja.
Das tut mir schon wieder leid.
Nicht so schlimm.
Ark Raiders, ja, das schaut echt geil aus.
Das kann man auch zu dritt spielen. Also man kann zu dritt starten, als Gruppe reingehen. Muss man aber nicht.
Oh, das könnte man aber echt einmal machen, aber der Michael kann PC, glaube ich, gell?
Das Crossplay. Momentan Ist aber nur das Wochenende, ist gratis zu spielen. Überall.
Gibt es für Konsole?
Ja.
Ah, okay, das ist natürlich super. Ja, das glaube ich, werde ich dann doch einmal probieren. Hey, das kann man schon einmal machen. Ja.
Also ich meine, danach kann man es ganz normal kaufen und ist die Frage, ob das was für uns ist, aber ja.
Ja, das könnte man schon einmal probieren, ja. Das kommt gut. Weil du gerade sagst, Pixel-Shooter an Haufen. Ich habe da in letzter Minute, habe ich Marco einen Trailer geschickt für einen Podcast. Und da war unter anderem, nein, nicht unter anderem, das war der zweite Trailer, den ich geschickt habe, war Project Shadowglass.
Ja, habe ich mal angeschaut, ja.
Da bin ich über Instagram draufgekommen, ist von einem kleinen Entwicklungsstudio, RPG, das so komplett auf dem Pixel-Look wie, es ist schon, wie nennt man das, so Boomer-Shooter-Look, aber schon sehr viel besser eigentlich, oder?
Ich hätte den Look so beschrieben, das sind die Hintergründe von den alten Adventure-Games, wenn du irgendwie King's Quest oder so gespielt hast. Dann haben die Hintergründe so ausgeschaut, wie jetzt das Spiel ausschaut, halt kannst du in dem Spiel in 3D rumgehen überall.
Genau. Es wird so als Open-World-RPG beschrieben, beziehungsweise Immersive Sim, und ist eben komplett in dem Pixel-Retro-Look, schaut aber saugeil aus irgendwie. Hey. Ja. So mit die Geräusche, also der Ton ist halt so sehr modern, also das ist jetzt nicht so MIDI-Sound, sondern ist halt moderner Sound. Und schaut wirklich, macht sofort Bock, wenn man es sieht. Und ich war auf ihrer Instagram-Seite und da haben sie ganz viele Posts, wo die Leute schreiben, ey, ich glaub dir keine Sekunde, dass das echt ist, das ist ein AI-Trailer.
Okay, und ja, ich sehe, dass das Leute denken könnten, aber ist es auch nicht. Also, oder?
Ist es nicht. Nein, genau. Also er hat schon Videos gepostet, wie sie es entwickeln und wie sie halt dran arbeiten. Und du kannst es auch schon auf Steam jetzt, auf die Wishlist da, also es ist, hat schon einen Steam-Slot. Und das habe ich aber lustig gefunden, dass ganz viele Leute gesagt haben, na, das ist zu geil, um wahr zu sein. Das ist nicht echt. Das ist ein AI-Trailer. Ja. Und da habe ich mich dann gefragt, ist das so schwer zu machen? Wahrscheinlich
Spiel,
schon.
Dass das Spiel so ausschaut.
Ja.
Ich glaube, dass es heutzutage so viel einfacher ist. Also du kannst ja echt, weil die ganzen Demos, was ich jetzt probiert habe in dem Pixel-Look, da ist eins so ein Horror-Shooter, der halt wirklich ausschaut wie ein alter Shooter, aber man sieht halt mit moderner Technik. Also das geht schon ziemlich, also nicht einfach, aber Leute können sich viel mehr austoben, was den Look angeht, wie von vor 10 Jahren noch.
Ja, aber bei Shootern stelle ich mir das nur mal einfacher vor, bei so Open-World-Sachen, oder?
Boah, das sollte jetzt nicht unbedingt einen Unterschied machen. Aber ich meine, da geht es am ehesten darum, dass halt der eine, ich weiß nicht, wer das genau macht, wie der Job dann ist, Art Director, der halt sagt, ja okay, das muss halt dann am Ende alles wie aus einem Guss ausschauen. Mhm. Du kannst ja nicht ein Objekt reinhaben, wo du dann siehst, ah ja, das ist halt, schaut zu gut aus für das Spiel oder so plötzlich.
Aber kannst du da auf eine Engine zurückgreifen, die es schon gibt, oder musst du alles selber machen?
Nein, das kann Unreal Engine oder eine andere Unity, die kannst du so hinbiegen, dass das so ausschaut.
Okay, das ist echt cool. Also da wird wahrscheinlich noch ewig dauern.
Da gibt es momentan. Aber das ist halt so ein Skyrim, wenn es noch Anfang PC-Zeiten, so in Doom-Zeiten irgendwie gegeben hätte.
Genau, ja, genau. So, oder die alten, da hat es ja früher.
Oder Daggerfall oder sowas.
Ja, genau. Oder ja, also die alten RPGs, wo man so Bild für Bild weitergekupft ist.
Genau, wo so in so am Raster halt gegangen bist immer.
Genau. Might and Magic, kann ich mich erinnern, war so, oder? Ja. Die ersten Might and Magic-Teile. Genau, ja. Es schaut echt cool aus. Also da freue ich mich ein bisschen. Das,
Sag nochmal den Namen.
Project Shadowglass.
Genau.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel am Ende dann Shadowglass heißt. Und, boah, oder ob das Spiel Project Shadowglass heißt. Weil die Seite heißt auch.
Viel vom Spiel selber haben sie halt nicht gezeigt, außer halt den Look. Man hat das nicht gesehen, der kämpft gegen ein Monster oder so.
Also Kämpfe habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber es gibt auf Instagram und YouTube gibt es schon mehr Videomaterial. Ja. Auf Instagram ist auch so, das zeigt er halt immer, sind so also, Kommentare eingeblendet. Und dann hat einer geschrieben, hey, ich glaube, der erste, das ist echt schön, wenn du abseits von der Straße gehst. Und dann hat er halt so ein Video gemacht, wie ein Wald reingeht und so. Ja.
Aber ich tippe, dass es mindestens noch ein Jahr dauert, oder? Bis das länger
wahrscheinlich. Ja, da weiß man überhaupt noch gar nichts. Es ist im Traders gestanden, was sind sie? Pre-Beta oder was ist da gestanden?
Boah, Pre-Alpha
also wahrscheinlich. Die sind noch in der ganz, ganz, also frühe Entwicklungsphase halt. Ja. Was sie da, und das ist mir da jetzt wieder eingefallen, was sie nie mehr machen, wäre es wie heißt
Early
das?
Access.
Early Access, genau. Ja. Das hat mir bis jetzt jedes Spiel versaut, muss ich sagen.
Ja.
Weil die Early Access Sachen sind oft einfach noch nicht wirklich so zum Spielen, wie man sich das vorstellt. Und du kannst dann, also ich sage jetzt einmal, das größte Spiel, das ich im Early Access gespielt habe, ich nenne es jetzt einfach mal Early Access, war Cyberpunk. Weil das war ja im Prinzip auch Early Access.
Ja.
Und ich habe mir jetzt das große Add-on gekauft, da gibt es so eine Story-Erweiterung, und habe mir überlegt, ob ich auf leicht quasi das Spiel dann nur mal durchholze, weil das ist ja eigentlich gleich mal durchgespielt. Das ist echt nicht lang, die Story.
Aber es ist mir damals auch auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht so schwer vorgekommen. Aber das ist halt wahrscheinlich, wenn man viel Abseits macht und Quests und Zeug, dann ist man gut ausgerüstet, aber wenn man jetzt nicht so viel Zeit investieren will, ist vielleicht besser einfach.
Ja, aber du kannst das, glaube ich, in 30 Stunden, oder? Ist das durch, oder?
Ja, ich glaube
auch. Ja. Weil gerade für die Story-Addern, weil ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie man das spielt und
aber das wird ihm, glaube ich, beim DLC eh nochmal neu beibracht, weil du einen neuen Charakter hast. Ich glaube schon, dass das schon.
Ah, okay. Ja. Aber das Spiel ist halt jetzt so, wie man sich vorgestellt hat, dass es ist, was rausgekommen ist.
Ist also auf jeden Fall viel besser, ja, das
stimmt. Ja, boah, der Unterschied ist massiv. Also, ich habe es ja wirklich gespielt, was rausgekommen ist. Da habe ich die Series X ganz neu gehabt. Und wenn du das jetzt vergleichst mit dem, wie sich es jetzt spielt, das ist wirklich zach. Also, und wie gesagt, so ich habe Nightingale im Early Access gespielt und das hat mir überhaupt nicht getaugt. Aber das hat mir das Spiel ein bisschen ruiniert, weil ich habe jetzt weil es ist immer noch nicht fertig. Also es ist immer noch in der Early Access Phase. Und ich habe einfach keinen Bock, so ein halbgares Spiel zu spielen.
Das ist echt selten, dass sie Early Access starten mit etwas, was halt schon echt sehr gut ist und fehlt leider noch ein bisschen Content. Ich glaube zum Beispiel Hades 2 ist jetzt kürzlich rausgekommen, das war auch ein Jahr im Early Access, wo die Leute gesagt haben, das war auch im Early Access schon voll gut. Aber ja, da habe ich jetzt auch gewartet, bis es jetzt kommt. Und das werden wir auch mal holen jetzt bald.
Also wenn man sich wirklich auf was freut, dann sollte man das glaube ich nicht machen. Gerade wenn man sich auf was freut, sollte man mit dem Early Access spielen.
Gute Abschlussworte, weil wir sind ja eine Punktlandung, würde ich jetzt sagen.
Punktlandung ist jetzt echt schnell gegangen.
Das ist voll schnell gegangen. Wenn der Wichel nicht da ist, geht die Zeit wie im Flug.
Plauder, plauder, plauder. Ja gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Marco. Das war ein schönes Vorgeplänkel, auch ohne Michi. Das war ein sehr kleines, kuscheliges, intimes Vorgeplänkel. Wir waren da ja unter uns. Und so hat sich das auch angefühlt. Sehr, sehr nett war das. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt weiterhin eine schöne Woche. Wir hören uns wieder nächsten Samstag und wir sehen uns hoffentlich am 5. November im Metropol-Kino. Um 20 Uhr ist Live-Podcast und um 20.30 Uhr startet dann Back to the Future 40 Jahre Special in 4DX im Rumpel-Kino.
Ja, also durch die Zeit. Reist man gleichzeitig mit dem Film, hast du das, oder?
Genau.
Die X, ja, schön.
Okay, gut, dann wünsche ich euch was. Macht es gut, bis bald und tschüss.
Ja, und bleibt cool. Ciao, ciao. Spielt Golf, wenn ihr wollt. Ciao.
Oh, aber geht's nicht in Early Access?
Na.
Tschüss.
Ciao.